Yay, danke Jesus. Geht's euch gut? Könnt ihr noch? Ist okay, wenn ich jetzt noch was sage? Ja? Okay. Ihr bittet darum. Na, dann nicht. Nur weil ich will. Spaß. Weiß einer, was welche Monatskultur vorgestern angefangen hat? Seine Gegenwart wertschätzen. Richtig, also für alle, die das nicht wissen, wir gehen gerade als Gemeinde durch so ein Buch durch aus Bethel in Reading. Und wir haben so 12 Kulturen, 12 Aspekte der Kultur der Erweckung aufgeschrieben. Zum Beispiel, was hatten wir bislang? Freude, Güte Gottes, Gnade und Bevollmächtigung, Familie, Glauben und Risiko. Gut, dass du dich daran erinnerst, Jono, das beruhigt mich. Und diesen Monat ist der Aspekt dran, dass wir seine Gegenwart wertschätzen. Wenn wir in eine Kultur der Erweckung leben wollen, wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die wirklich Zeichen und Wunder erlebt, die Gottes Gegenwart beständig spürt und die Veränderung in die Stadt hineinbringt, was das ja alles beinhaltet und noch mehr, dann tun wir gut daran, die Gegenwart Gottes wertzuschätzen, oder? Und ich habe euch mal was mitgebracht. Der Benni hat heute Morgen noch einen Screenshot gemacht. Wo habe ich das her? Wow, das ist auf unserer Homepage. Wir als Gemeinde, wir haben ja auch unsere 6 Kernwerte ausformuliert. Erinnert ihr euch noch an letztes Jahr, wo wir durch die Kernwerte durchgegangen sind? Ja. Und auf der Homepage findet ihr die 6 Kernwerte. Ihr findet auch unsere Vision und unsere Mission, falls euch das interessiert. Und wir haben zu jedem Kernwert, den wir uns selber gegeben haben, haben wir auch was ausformuliert. Und das deckt sich ziemlich gut mit der Kultur, die wir diesen Monat haben, habe ich mich erinnert. Ich lese das einmal vor, dann wisst ihr einmal, was wir als Gemeinde glauben. Wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dann glaubst du das. Auf jeden Fall ist das Fundament, auf dem du stehst. Nämlich, dass von Anfang an der Schöpfung Gottes Ziel war, mit den Menschen intime Gemeinschaft zu haben. Durch Jesu Kommen und sein Werk ist der Zugang zu Gottes Gegenwart beständig. Ja, frei. Gottes Gegenwart ist nicht etwas, sondern jemand, nämlich er selbst, in und durch seinen Geist. Folglich sind der Heilige Geist und sein Wirken für uns zentral. Weil Gottes Gegenwart ist ja für uns zentral. Versteht ihr? Clever, ne? Und wir lernen uns seiner beständigen Gegenwart in uns immer mehr bewusst zu werden. Das bedeutet auch, ihn in allen Gemeindeveranstaltungen, sag mal, alle Gemeindeveranstaltungen, alle Gemeindeveranstaltungen und in jeder Situation unseres Lebens, in wie vielen Situationen? In jeder Situation unseres Lebens ihm allen Raum zu geben, das zu tun, was er in uns und durch uns wirken will. In seiner Gegenwart geschehen nämlich Heilung und Veränderung mühelos und wir erleben Himmel auf Erden. Klingt gut, oder? Können wir da Amen zu sagen? Ja, und sind wir willens, da das, was wir noch an Luft nach oben haben, zu erforschen? Also ich bin willens. Die FDP macht irgendwie Werbung mit frei parken. Ja, ich will. Finde ich total lustig. Ich dachte so, Gottes Gegenwart wertschätzen. Ja, ich will. Es gibt auch SPD und CDU. Nicht, dass ihr denkt, ich will ja irgendwie okay, gut. Also, ich habe hier noch mehr aufgeschrieben. Nämlich, dass Gottes Gegenwart wertschätzen all das bedeutet. Nämlich, dass wir aktiv Schritte tun, um uns seiner Gegenwart bewusst zu werden. Dass wir aktiv Schritte tun, um ihm den Raum zu geben, den er will. Dass wir aktiv zulassen, dass er durch uns wirken kann. Und all diese Dinge, die da ja eigentlich schon stehen. Und da wird der Kulturabend nächsten Mittwoch bestimmt super hilfreich. Kann ich mir vorstellen, der Chris hat da wirklich viel zu geben. Und das Kalenderbild ist bestimmt auch super hilfreich. Ich habe es gerade nicht parat, aber schaut euch das Kalenderbild an. Genau. Aber heute soll es um noch was Grundlegenderes gehen, okay? Ich versuche so grundlegend wie möglich heute zu gehen. Und von da kann dann jeder das auch draufbauen, was er möchte. Weil wenn Gottes Gegenwart, also mal angenommen, Gott ist wirklich überall. Also nur mal so angenommen. Also stellt euch vor, Gott wäre wirklich überall. Ja, es gäbe keinen Ort, wo er nicht ist. Angenommen, das wäre so. Dann wäre ja der erste und wichtigste Schritt darin, dass wir seine Gegenwart wertschätzen, dass wir das anerkennen. Und dass wir an jedem Ort und in jeder Situation uns bewusst machen können und wirklich in unserem Herzen glauben, dass er gerade da ist. Dass seine Gegenwart gerade da ist. Weil, wenn wir seine Gegenwart, seine Nähe, die Präsenz des Heiligen Geistes, wenn wir die nur auf manche Aktivitäten oder auf manche Wochentage legen, zum Beispiel auf Sonntagmorgen oder auf Mittwochabend oder auf morgens von 7 bis 8, wenn auch immer du mal Gebet machst, wenn wir ihn da reinsperren, dann ist das nicht seine Gegenwart wertschätzen. Dann sagen wir, zu welchen Bedingungen wir seine Gegenwart wertschätzen wollen. Und dann lassen wir nicht zu, dass in den anderen 23 Stunden des Tages oder in den anderen 6 Tagen der Woche seine Gegenwart in uns und durch uns das tun kann, was er will. Versteht ihr das? Deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir entspannt, aber zielgerichtet in der Erkenntnis wachsen, wie nah er wirklich ist und wie überall er wirklich ist. Okay? Überall. Ich habe euch ein paar Bibelverse mitgebracht. Die sind, die haben es in sich. Ja, jeder Bibelvers hat es in sich, aber manche haben es in sich. Okay, nein. Epheser 1. Wir lesen das mal. Da geht's um Jesus. Keine Überraschung. Wir lesen einfach mal ab Vers 22. Epheser 1, Verse 22 und 23. Es geht um Jesus, genau. Und Paulus sagt, alles hat Gott seinen Füßen unterworfen. Wessen Füße? Jesus, genau. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Gemeinde ist die Fülle von wem? Von Jesus. Und was macht Jesus? Er erfüllt alles in allem. Schreibt er einfach. Und dann lesen wir drei Kapitel später in Epheser 4, Vers 10. Da geht es um Jesus. Da heißt es, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Also ich möchte sagen, das hinabgestiegen, das ist Jesus ist aus dem Himmel auf die Erde gekommen, ne? Das ist das hinabgestiegen. Und dann ist er wieder hochgefahren. Warum? Damit er alles erfüllte. Alles. Und weil es so schön ist, lese ich euch noch einen Bibelvers vor über Jesus. Auch von Paulus. Kolosser 1, das ist was zum Auswendiglernen. Es geht um Jesus. Da sagt er, in ihm, also Kolosser 1, 16 und 17, ne? In ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Sein Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Ganz schön viel alles, was wir in den letzten zwei Minuten gehört haben, oder? Alles. Sag mal alles. Und jetzt rückwärts. Sella. Okay, nein. Also ich möchte ganz klar sagen, nicht alles ist Gott, okay? Ich bin ich und das Holz ist das Holz. Und du bist du und das ist gut so. Aber wenn wir das hier mal, wenn wir uns trauen zu glauben, dass Paulus das meint, was er sagt, dann können wir Gott in allem finden. Weil er durchdringt ja alles. Oder? Also alles. Jesus ist extra weggegangen, damit er das macht. Damit er alles durchdringt. Alles. Und das ist so besonders an unserem Gott, weil es gibt viele Religionen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt viele Religionen. Es gibt viele Religionen, die glauben, dass irgendein Gott oder viele Götter die Welt geschaffen haben. Und es gibt auch Religionen, die glauben, dass diese Götter manchmal die Welt besuchen. So, und einmal gucken und dann wieder gehen. Aber es gibt keine Religion, da bin ich mir sehr sicher, die glaubt, dass ein Gott etwas geschaffen hat und alles von dem, was er geschaffen hat, durchdringt, ohne Sicherheitsabstand, dass er sich traut, das alles zu durchdringen, aber trotzdem mehr als das zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Er ist nicht nur seine Schöpfung. Gott ist außerhalb seiner Schöpfung. Er ist so viel größer als das Geschaffene. Aber er ist komplett in seiner Schöpfung drin. Versteht ihr das? Das ist was ganz Besonderes. Da dürfen wir Christen stolz drauf sein. Dass Gott in jedem Atom ist. Ich meine, wenn du anfängst, über Physik oder über Astrophysik nachzudenken, da gibt es so viele Sachen, wo wir sagen, ja, das ist so. Und wenn es dann nicht so eine dunkle Kraft gäbe oder dunkle Materie oder dunkle Energie, wo wir keine Ahnung haben, was das ist und wahrscheinlich auch nie Möglichkeit haben zu erfahren, was das ist, würde alles auseinanderfliegen. Das sagt uns die Wissenschaft. Und Paulus sagt, ja, ja, Gott ist in allem. Und jetzt lesen wir mal Hebräer 1, Vers 3. Das ist vielleicht nicht Paulus, aber es geht um Jesus. Jesus ist Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Alle Dinge trägt Jesus durch das Wort seiner Macht. Ist das nicht krass? Was der Vers sagt ist, wenn Jesus sich aus der Schöpfung zurückziehen würde, dann würde alles kollabieren. Einfach so. Wenn Jesus sagen würde, nee, ich ziehe mich wieder zurück, das ist mir zu anstrengend, zu stinkig, zu dreckig, zu frustrierend, dann würde alles, wie die Kirchenväter es gesagt haben, in Nicht-Existenz zerfallen. Es wäre einfach nicht mehr da. Weil wir alles, was wir sehen und anfassen können, alles, was wir sind, existiert nur, weil Jesus es aufrechterhält. Und weil er sich traut, das alles zu durchdringen und uns so nah zu sein. Ist das nicht total krass? Ich finde das so krass. Da kann man im besten Sinne dran kaputt gehen, wenn man darüber nachdenkt. Also ich meine, stell dir das mal vor, der Stuhl, auf dem du sitzt, fühl mal den Stuhl, auf dem du sitzt, er ist deutlich gemütlicher als die Kirchenbänke, beschwer dich nicht, deutlich gemütlicher. Der Stuhl, auf dem du sitzt, der würde aufhören zu existieren, wenn Jesus sich entscheiden würde, da will ich nicht mehr drin sein. Ist doch krass, oder? Das ist so krass. Gott ist so viel involvierter, als wir immer denken. Und so viel näher und greifbarer, als wir immer denken. Und das heißt nicht, dass der Stuhl Gott ist, ne? Aber in dem Stuhl, der wird durchdrungen. What? Ich sag euch nur, was in der Bibel steht. Ich denke mir das nicht aus. Okay? Ihr müsst nicht mit mir übereinstimmen. Da müsst ihr das mit Gott und Paulus klären, okay? Nicht mit mir. Ich bin da ganz entspannt. Und worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wenn wir jemanden bitten zu kommen, der schon komplett um uns rum ist, dann ist das ein bisschen komisch, oder? Ein bisschen komisch ist das. Also nur ein bisschen komisch. Also wenn ich neben meiner Frau auf dem Sofa sitze und ich sage, oh, würdest du bitte zu mir kommen? Dann würde sie mich komisch angucken. Dann würde ich sagen, wie nah soll ich denn noch kommen? Hallo, ich bin noch da. Versteht ihr, was ich meine? Das wäre ein bisschen komisch. Und ich sage jetzt einfach was, da können wir drüber streiten, müssen wir aber nicht. Aber der Einfachheit halber und weil ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass Gottes Gegenwart an irgendeinem Ort stärker ist als an einem anderen Ort. Im Moment glaube ich das nicht. Natürlich ist unsere Wahrnehmung eine andere, gar keine Frage. Aber wenn ich das lese, wenn Paulus so deutlich macht, dass Jesus alles durchdringt, dass er alles in allem ist, wie es heißt, oh, wer bin ich dann zu sagen, ja, wenn ich das mache, ist Gott mehr da. Und wisst ihr, was das Problem ist? Es gibt zwei Probleme damit. Das eine ist, dass wir sagen, Gott hält irgendwo was zurück. Das ist das Technische, wie Christ das so schön genannt hat. Ne? Das Ventil dreht Gott nicht so weit auf, nur manchmal. Und das andere Problem ist, wer ist denn Gottes Gegenwart? Sein Geist. Er selbst. Und hast du schon mal erlebt, dass eine Person nur halb da ist? Also vielleicht mit der Aufmerksamkeit, ja? Aber das ist bei Gott nicht das Problem. Gott ist nicht dopaminabhängig, der hat da kein Problem mit. Gott ist immer ganz da. Und wenn wir sagen, komm doch bitte, oder wie auch immer, oder sei mal mehr da als vorher, dann frage ich mich, wie der Heilige Geist sich vorher zerteilt hat. Das frage ich mich. Ich frage mich das. Und hört mir zu, natürlich gibt es Sachen, Aktivitäten, es gibt Orte, es gibt Gruppen von Menschen, die uns seine Gegenwart stärker spüren lassen. Wo es uns leichter fällt, zu erleben, dass er da ist. Kennt ihr sowas? Für wen von euch ist das Lobpreis? Ja, für wen von euch sind das andere Christen, mit denen ihr tiefe Gespräche habt? Oder Bibel lesen oder ne? Natur? Es gibt so viele Sachen. Da sind wir alle unterschiedlich. Und bitte priorisiert diese Dinge. Weil wenn wir wirklich Gottes Gegenwart wertschätzen wollen, dann sollten wir den Zugang, den wir gerade haben, um sie wahrzunehmen, nutzen. Zum Beispiel dieses Lied, Dein Werk am Kreuz. Ey, ich könnte darauf noch 30 Jahre reiten, glaube ich. Es ist einfach, es öffnet mir die Augen und ich erkenne, wow, ich bin wirklich für immer eins mit dir. Was soll ich denn jetzt noch leisten müssen? Kann ich ja gar nichts. Es gibt so Sachen, da sollten wir drauf reiten. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber manchmal ändert sich das und dann merken wir plötzlich, bei anderen Aktivitäten fällt es uns leichter, seine Gegenwart wahrzunehmen. Aber ich glaube nicht, dass Gott dann anfängt zu sagen, nee, ich ziehe mich jetzt aus diesem Lied zurück, ich will das nicht mehr hören. Ich glaube, er hat einfach etwas Neues für uns, wo er uns reinführen möchte, wo wir noch mehr erkennen, wie nah er wirklich ist. Und deswegen in seiner Güte führt er uns hin zu dem neuen Weinschlauch, zu der neuen Herrlichkeit. Damit wir noch mehr erleben, wie nah er schon wirklich ist. Okay? Und wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir ihm einen Tisch bereiten, an den er sich setzen kann. dass wir sind nicht diejenigen, die ihm einen Tisch bereiten. Er hat uns schon längst einen Tisch bereitet. Und es geht nicht mal darum, zu diesem Tisch zu kommen. Ich glaube, wir sind schon an diesem Tisch. Ich glaube, wir sind schon da. Wir sind schon da, wo die Fülle Gottes verfügbar ist für uns, wo wir zupacken können. Die Frage ist nur, wissen wir das? Erleben wir das? Glauben wir das? Ist das das, was in unserem Herzen uns niemand mehr nehmen kann? Ich bin schon da. Ist nur eine Frage. Wisst ihr, der Vorhang ist überall gerissen. Also der Vorhang ist von oben nach unten gerissen. Und der Vorhang ist nicht nur in Jerusalem gerissen. Und wir müssen jetzt alle nach Jerusalem fahren, weil da ist der Vorhang gerissen. Ist gerade keine gute Idee, dahin zu fahren. Der Vorhang ist überall gerissen. Überall. Auf deinem Arbeitsplatz ist der Vorhang gerissen. Und in deinem Schlafzimmer ist der Vorhang gerissen. Und hier in der Gemeinde ist der Vorhang genauso gerissen wie in allen anderen Gemeinden in Duisburg. Also ich könnte jetzt noch mehr Orte nennen, wo der Vorhang gerissen ist, aber dann kriegen wir Probleme. Aber der Vorhang ist wirklich überall gerissen. Ist das nicht krass? Und die Frage ist nicht, ob Gott so nett ist, endlich zu kommen und einen Ort, der so dunkel zu sein scheint, mit sich selbst zu füllen. Die Frage ist, lassen wir zu, dass der Heilige Geist uns die Augen dafür öffnet, dass der Vorhang an diesem finsteren Ort wirklich längst gerissen ist? Das ist die Frage. Es geht nicht darum, dass Gott endlich in einem 30-jährigen Prozess den Vorhang in deinem Herzen zerreißt. Darum geht es nicht. Sondern lassen wir zu, dass der Heilige Geist all die Hindernisse, die wir selber dahin gebracht haben oder die durch andere dahin gebracht wurden, lassen wir zu, dass der Heilige Geist diese Hindernisse sanft, aber bestimmt hinwegschiebt, damit wir den klaren Blick auf den zerrissenen Vorhang haben. Das ist die Frage. Und das ändert ziemlich viel. Das mag jetzt vielleicht erstmal technisch klingen und du fragst dich vielleicht, was bedeutet das für mich? Aber ich lade dich ein, frag mal den Heiligen Geist, was das für dich bedeutet. Das bedeutet nämlich eine ganze Menge. Und morgen früh auf der Arbeit, da kannst du dich ja mal fragen, ob das was bedeutet, dass der Vorhang bei dir im Büro zerrissen ist. Das bedeutet was. Das bedeutet was. Ich lese euch noch zwei Bibelverse zu diesem Thema vor, weil es einfach Spaß macht. Also es ist wieder Paulus. Kann ich nichts für. Ist wieder Paulus. Der Paulus war in Athen. Und in Athen, da gab es zwei Gruppen von Leuten. Also die waren alle eingebildet und alle super schlau und wussten alle alles besser. Das würde uns nie passieren, deswegen gut, dass es in Athen war. Und es gab zwei Gruppen, die einen, die haben geglaubt, es gibt ganz, ganz, ganz viele Götter, die die Welt geschaffen haben und die sind nicht in dieser Welt. Die besuchen sie manchmal und dann gehen sie wieder weg, ne? Und die sind irgendwie auch selber geschaffen worden von noch wem anders, keine Ahnung. Und dann gab es die anderen, die haben geglaubt, es gibt gar keine Götter. Die haben irgendwie so an Zyklen geglaubt, das kommt immer wieder und whatever. Und diese Leute haben gesagt, was erzählst du denn da? Erzähl uns mal mehr über diesen Jesus. Und Paulus erzählt den von Jesus. Und Paulus steht also vor diesen Heiden, ja? Die waren unbeschnitten, die glaubten nicht an Yahweh, die glaubten nicht an Jesus Christus, die hatten seinen Namen wahrscheinlich noch nie gehört. Und zu denen spricht er. Apostelgeschichte 17, 26, 27. Es geht um Gott. Gott hat aus einem Menschen jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sein Geschlecht. Paulus war da alleine. Paulus war da nicht mit 30 Christen und hat zu den Leuten gesagt, also wir Christen, wir leben und weben und sind in Gott und ihr noch nicht. Paulus ist gekommen und hat gesagt, es ist genau wie eure Dichter mit einem Bruchstück von Offenbarung gesagt haben, wir sind wirklich sein Geschlecht. Und es ist sogar so viel, dass wir alle in ihm sind und in ihm gehen. Und wenn er sich zurückziehen würde, dann würden wir sofort uns auflösen. Das war das Evangelium, was Paulus den schlauen Leuten in Athen gebracht hat. Ist das nicht super krass? Auch das hat massive Auswirkungen auf alles Mögliche, wenn wir uns trauen, darüber nachzudenken und dem Heiligen Geist zu gestatten, unser Denken zu verändern. Oder? Könnte so sein, weil was Paulus sagt, ist, dass niemand von Gott getrennt ist wirklich. Niemand ist zu weit weg, weil er ist ja nicht fern von niemandem von uns. Sagt er doch, oder? Niemand ist zu weit weg. Niemand ist in zu großer Dunkelheit. Niemand. Die einzige Frage ist, Wie leben wir? Leben wir, als würde das stimmen? Und tun wir dann das, was die logische Konsequenz davon ist? Oder, so wie die Athener, die das nicht wussten, ignorieren wir diese Tatsache? Glauben wir nicht, dass es so ist? Glauben wir, dass Gott irgendwo ganz anders ist oder dass es ihn gar nicht gibt? Weil der Wahrheit ist egal, ob du sie glaubst oder nicht. Wusstest du das? Wenn du nicht glaubst, dass Gott in allem ist, ist das erstmal egal. Der ist trotzdem überall. Aber es wird massive Auswirkungen auf deinen Alltag haben. Und auf die Ewigkeit, die du verbringst. Und auf deine Wahrnehmung, auf all diese Dinge. Ich lese auch einen Vers vor. Und dann kommt der Zug erstmal zum Stehen. Psalm 139. Ihr wisst bestimmt, was jetzt kommt. Jetzt hätte ich fast gesagt, das ist David. Es ist auf jeden Fall nicht Paulus. Es ist bestimmt David. Ja, klar. My boy, David. Der sagt Verse 7 bis 11, 139. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Angesicht ist im Hebräischen was? Gegenwart. Wohin sollte ich fliehen vor deiner Gegenwart? Das ist im Alten Testament, ne? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Das ist keine Überraschung. Bettete ich mich im Scheol, im Totenreich, siehe, da bist du. Das ist vielleicht eine Überraschung. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Also wirklich. Also ich glaube, wir können Gottes Gegenwart an sehr, sehr, sehr vielen Orten wertschätzen, wo wir es im Moment noch nicht tun. Ich glaube, es gibt wirklich viele Orte, wo wir froh sind, wenn wir wegkommen, wenn wir endlich nicht mehr da sind, weil uns das zu anstrengend, zu doof ist und wir keine Hoffnung für diesen Ort haben. Aber der Heilige Geist sieht das Ganze genau andersrum und er wartet nur darauf und er freut sich so sehr darauf, dass wir an diesem dunklen, nervigen Ort sind, für den wir keine Hoffnung haben und er irgendwann die unsere Augen dafür öffnen kann, darf, wird, einfach macht, wie auch immer, dass wir erkennen, dass Gott schon längst da ist. Und wenn Gott da ist, dann ist die ganze Fülle und die ganze Lösung für die ganzen Probleme, die da sind, schon längst da. Und wenn du dich in Dunkelheit befindest, Dunkelheit in deiner Seele, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, für Gott ist Dunkelheit kein Problem. Gott sieht Dunkelheit, als wäre es Licht. Ist das nicht total krass? Boah! Müssen wir Angst haben vor der Dunkelheit? Nein. Müssen wir Angst haben, irgendwo hinzugehen, wo Gott plötzlich nicht mehr ist? Nein. Müssen wir Angst haben, dass unsere Familienmitglieder und unsere Arbeitskollegen, die Gott noch nicht kennen, die noch nicht zur Erkenntnis dieser Wahrheit gekommen sind, dass sie zu weit weg von Gott laufen? Nein. Und es gibt noch so viel, was ich jetzt lieber nicht sage, aber ich lade dich wirklich ein, also wirklich, ich lade dich so sehr ein. Erlaube dem Heiligen Geist, dir die Herzensaugen zu öffnen, um zu sehen, dass wirklich stimmt, was die Engel vor dem Thron Gottes rufen, nämlich die Erde ist erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn. Sie ist erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn. Das Einzige, was noch aussteht, das sagt es in Habakuk, dass die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn wird die Erde bedecken, wie das Wasser die Meere. Die Erkenntnis davon, dass seine Herrlichkeit schon längst überall ist, die nimmt noch zu. Aber seine Herrlichkeit, das Verfügbare, seine Nähe, hier und jetzt, die nimmt nicht mehr zu. Weil er hat sich ganz ausgegossen. Es geht nicht mehr. Es gibt kein Zurück mehr für Gott. Als er in der Krippe geboren wurde, da war klar, wohin das ganze Ding steuert. Selbst wenn er gewollt hätte, ist er nicht mehr zurückgegangen, weil er war schon da, für immer eins mit seiner Schöpfung. Die ganze Welt wurde durch Christus geschaffen, haben wir gelesen. Durch Jesus. Lange bevor Jesus in Bethlehem geboren wurde, hat er schon die ganze Welt in sich gehabt. Und was bedeutet das dann, dass dieser Jesus Mensch wird? Oh, das ist so krass. Und da ist so viel für uns vorbereitet. So viel, was nicht theoretisch ist, sondern was ganz praktische Auswirkungen auf unseren Alltag hat. Auf unser Leben, darauf, wie Gott uns sieht, wie wertvoll wir sind in seinen Augen. Oh. Oh, Heiliger Geist, wir wollen das. Wir wollen das, wir brauchen das. Wir wollen mehr sehen, wir wollen mehr erleben und spüren, dass du wirklich immer da bist. Dass deine Fülle ausgegossen wurde auf diesem Planeten. Dass deine unendliche, deine komplett krasse Liebe, dass sie überall zu finden ist. Und dass du überall am Werk bist. Dass du nie fern bist. Wir wollen das erleben. Wir wollen deine Gegenwart wertschätzen. Deine Gegenwart ist für uns zentral und deswegen wollen und müssen und brauchen wir eine Offenbarung darüber, wie nah du bist, wie nah du jedem Einzelnen bist, dass du von niemandem fern bist und dass wir wirklich komplett in dir sind, dass wir und die Leute, die uns Böses wollen und die Situationen, die herausfordern, du bist da überall längst drin. Bitte öffne uns die Augen dafür, Heiliger Geist, und schenk uns die Entspanntheit und den Mut, der aus dieser Offenbarung kommt. Schenk uns die logischen nächsten Schritte, deine Herrlichkeit zu offenbaren in der Situation und die Bringer von deiner Lösung zu sein. Das wollen wir, Jesus. Wenn du das willst, dann sag gerne Amen. Also das macht mir ziemlich viel Spaß. Also wenn Gott überall ist, dann ist das schon mal richtig gut. Ne? Das ist schon mal gut. Wer findet das schon mal gut? Ich finde das schon mal gut. Danke für eure Höflichkeit. Aber wo ist Gott noch? Um uns rum? Und in unserem Körper. Und irgendwie ist Gott auch in uns. Das trauen wir uns ja jetzt fast gar nicht mehr zu sagen. Weil ist ja klar, weil wenn er überall ist, dann ist er natürlich auch in uns. Aber ich lese euch mal was anderes total Abgefahrenes vor. Und zwar ist das Johannes 14. Und wenn ich dir eine Hausaufgabe geben darf, dann lies mal bitte Johannes 14 bis 17 an einem Stück. Lies das jeden Tag, lies das ganz oft. Lass zu, dass der Heilige Geist Peng macht. Weil da... Also ich glaube, also wirklich, also wenn die Hälfte deiner Theologie vor Johannes 14 bis 17 standhält, dann Chapeau. Chapeau. Weil Gott ist so viel krasser, als wir immer denken. Wir lesen mal Johannes 14, 15 bis 26. Okay? Ich beruhige mich auch ein bisschen. Es ist Jesus, der da spricht. Keine Überraschung. Ja, er sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch, und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag, an dem Tag, wo das passiert, wo der Beistand kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und ich werde mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, ganz wichtig für diesen Judas, dass er nicht der Iskariot war, der spricht zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht meins, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist Gott. Ja, Jesus ist Gott. Der Vater ist Gott. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann werde ich euch einen anderen Beistand senden. Und dieses andere ist nicht ein komplett anderer, sondern ein anderer nach derselben Art. Das ist ein Griech. Oh. Versteht ihr? Der Heilige Geist ist nicht ein anderer wie Jesus, sondern er ist nur auf eine andere Art und Weise ein Helfer. So wie Jesus zu seiner Zeit auf Erden ein Helfer war, ein Beistand, ein Tröster, ein Fürsprecher, ein Verteidiger. Genau auf dieselbe Art ist der Heilige Geist das für uns, sagt Jesus. Und was sagt er hier für total verrückte Sachen? Jesus sagt, ich werde den Geist zu euch senden. Dann sagt Jesus, ich komme zu euch. Dabei geht Jesus doch weg. Also wer kommt denn dann jetzt? Der Heilige Geist oder Jesus? Das ist nur mal so eine Frage. Und dann sagt er, und der Vater hat euch lieb und ich auch und wir werden kommen und Wohnung bei euch machen. Moment mal, wer kommt denn jetzt? Der Heilige Geist? Oder Jesus? Oder der Vater? Wer kommt denn jetzt? Also stell dir mal vor, du bist so ein Jünger und du hast das noch nie gehört. Das muss so brutal verwirrend für dich gewesen sein. Meine Güte. Stell dir vor, du bist Christ im 21. Jahrhundert. Das muss total verwirrend für dich sein, wenn du das liest. Jesus sagt, es gibt keine Trennung zwischen mir und meinem Geist. Es gibt keine Trennung zwischen mir und dem Vater. Und wir alle werden kommen und in euch wohnen. Wir werden in euch bleiben. Ihr werdet erkennen. Der Heilige Geist hat den Dienst, uns die Augen zu öffnen. Uns erkennen zu lassen, dass Jesus im Vater ist und wir in ihm. Und wir sind zusammen mit Jesus im Vater. Und der Vater ist in Jesus und Jesus ist in uns. Und wo hört der eine auf und wo fängt der andere an? Ich weiß es nicht. Wie nah ist Jesus uns? Wie nah ist der Vater? Wie wichtig ist der Heilige Geist? Unendlich. Oh, ganz. Und habt ihr gelesen, da steht nirgendwo, der rechte Zeh vom Vater wird in euch reinziehen, weil mehr könnt ihr nicht vertragen. Das steht da nicht. Da steht nicht, der halbe Jesus, der Viertel Heilige Geist und 2% Vater werden in euch wohnen. Das steht da nicht. Da steht alles. Paulus sagt das an so vielen Worten, dieses tolle Wort. Ich liebe, wie Jeff Collins das immer gesagt hat. Fülle. 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 Die Fülle Gottes wohnt in uns. Und er besucht uns nicht. Wenn du eine Begegnung mit Gott hast, besucht er dich nicht. Sondern dann wird einfach für einen Moment der Schleier von deinen Augen genommen und du erkennst, was die ganze Zeit schon wahr war. Nämlich, dass er da ist. Dass er in dir ist. Dass du in ihm bist. Dass er um dich rum ist. Dass er in dem Stuhl ist, auf dem du sitzt. Ja, ist so, ne? Rosel, ist so. Boah, hier steht so viel, was ich jetzt nicht sage. Aber eine Sache will ich euch noch sagen. Also mir ist jetzt einmal, um mich zu demütigen, bitte, damit ich bodenständig bleibe. Wer von euch kann sich daran erinnern, dass ich vor einem Jahr ungefähr mal darüber gepredigt habe, dass wir der Tempel Gottes sind? Nur ehrliche Meldungen. Das macht mich fast doch überheblich. Danke, das freut mich sehr. Also ich habe mal vor einem Jahr darüber gepredigt, dass wir der Tempel Gottes sind und was das bedeutet. Weil für einen Juden, der das damals gehört hat, ich bin der Tempel Gottes, war das total klar, was das heißt. Für uns im 21. Jahrhundert nicht so. Richtig? Aber was ist der Tempel Gottes? Der ist der Ort, wo Gottes Fülle wohnt. Freiwillig. Er ist da eingezogen. Niemand hat ihn da reingebracht. Er allein ist da reingegangen. Und dann sagt Paulus, wir sind der Tempel Gottes. Du. Und wir als Gemeinde sind der Tempel Gottes. Wie auch immer das jetzt funktioniert. Dann kommen kleine Tempel zusammen und bilden einen großen, whatever. Aber der Punkt ist, der Tempel ist gefüllt mit der Fülle Gottes und zwar permanent. Und ich will euch eigentlich nur eine Sache sagen. Kennt ihr diese Geschichten aus dem Alten Testament, wo Gott in die Stiftshütte einzieht? Oder wo Gott in den Tempel von Salomo einzieht. Kennt ihr diese Geschichten? Wo die Herrlichkeit so dick ist, wo die Wolke sich sichtbar lagert, dass die Priester nicht hinzutreten können, weil die Gegenwart so krass ist. Kennt ihr diese Geschichten? Und das ganze Volk ist in Ekstase und rastet komplett aus, weil es so toll ist. Wisst ihr, wovon das ein Bild ist? Das ist ein Bild davon, was passiert, wenn der Heilige Geist in dich reinkommt. Mindestens. Weil du bist ja der Tempel Gottes und Gottes Fülle ist in dich eingezogen. Und Gottes Fülle ändert sich ja nicht, ne? Die wird ja nicht weniger mit der Zeit. Also wenn, dann mehr, aber auch das nicht. Gottes Fülle ist immer Fülle und die ist in dir drin. Und wenn du das nicht glaubst, wenn du das nicht erlebst, dann kann ich das so gut nachvollziehen, weil wir alle haben da noch so viel Wachstumsbedarf. Aber wisst ihr, woher dieses Wachstum kommt? Ich glaube, das Wachstum kommt nicht daher, dass Gott ein Ventil ein Stück weit aufdreht und uns ein bisschen mehr von sich selber gibt. Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es daher kommt, dass Gott sagt, okay, ihr hattet bislang meinen rechten Fuß und jetzt komme ich auch noch mit meinem rechten Knie und boah, das wird ganz schön krass für euch. Nein, sondern es kommt daher, dass der Heilige Geist, Gott selber, uns zeigt, wie nah er schon ist. Das heißt, Gott ist derjenige, der uns sich selber zeigt. Wir sind nicht diejenigen, die Gott suchen. sondern wir sind diejenigen, die zulassen, dass er uns zeigt, dass er uns schon längst gefunden hat. Und das macht es wirklich deutlich leichter. Es macht vieles leichter. Und es gibt viele Sachen, die wir machen, Lobpreis und beten und für Heilung beten und all diese Sachen, das gibt denen wirklich ganz andere Perspektive und viel mehr Entspanntheit und viel mehr Autorität und viel mehr Kraft, weil wir nicht mehr beten müssen, bis wir irgendwann heilig genug sind, dass wir ein Wunder erleben dürfen. Sondern wenn wir überhaupt beten müssen, dann nur, damit wir nach einem stressigen Alltag oder nach 30 wirklich durchwachsenen Lebensjahren an einen Ort kommen in der Fülle Gottes, wo unsere Augen endlich sehen, was Wahrheit ist. Kennt ihr diese Geschichte, wo Petrus das tote Mädchen auferweckt? Petrus dreht sich von dem Mädchen weg und betet und irgendwann steht er auf, legt ihr die Hände auf und bam, sie steht auf. Was hat Petrus da gebetet? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Petrus in eine sehr herausfordernde Situation gegangen ist. Der war ein Mensch, so wie du und ich. Ein sehr besonderer Mensch war der Petrus. Und er kommt in diesen Raum und er weiß, dass er das kann, weil Gottes Kraft in ihm wohnt. Er weiß, dass mit Gott nichts unmöglich ist. Aber was er erstmal macht, ist sich bewusst machen, zulassen, dass der Heilige Geist ihm zeigt, wer er wirklich ist und wie nah der Heilige Geist wirklich ist. Also wenn jemand stirbt, ne, geht dann Gottes Gegenwart aus dem raus? Okay, andere Frage. Aber Gott durchdrang schon längst diesen Leib. Und alles, was es brauchte, ist, dass Petrus das erkennt, damit er sich mit seinem Herzen im Glauben eins machen kann. Sagen, ja, das, was schon längst klar ist, das soll jetzt passieren. Fertig. Der Heilige Geist gibt uns zu erkennen. Okay, ich sollte langsam aufhören zu reden. Ich sollte sowieso langsam reden und jetzt aufhören. Es gibt diesen Vers in 1. Korinther 6. Da macht Paulus das unmissverständlich klar. Er sagt, wer dem Herrn einhängt, ist ein Geist mit ihm. Ein Geist, eins. Das heißt, um das jetzt alles kaputt zu machen, was ich gerade gesagt habe, der Heilige Geist kommt eigentlich gar nicht in uns und wohnt in uns, sondern der Heilige Geist kommt und irgendwie absorbieren wir uns gegenseitig und dann sind wir plötzlich eins und du kannst nicht mehr trennen. Kennt ihr das? Apfelsaft und, keine Ahnung, Traubensaft. Ja, viel Spaß, das zu trennen. Oh, für immer eins mit dir. Hast du gerade noch gesungen? Glaubst du das? Weißt du, wenn du in einen Raum kommst, dann kommt die ganze Fülle Gottes mit dir in einen Raum. Aber der Raum wird dadurch nicht voller, weil die ganze Fülle Gottes war schon in diesem Raum. Das macht einfach zu viel Spaß, um es nicht zu machen. Meine Güte. Ah. Okay, ich habe jetzt sehr, sehr viel gesagt. Kann die Lobpreisband mal nach vorne kommen und mich retten? Ich möchte jetzt wirklich so ein paar Sachen noch. Ne? Also ich weiß, ich habe sehr viel gesagt. Aber der Heilige Geist ist ja da. Der macht das ja. Hatte ich voll parat. Danke, Tobi. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Augen öffnet. Wir sind nicht diejenigen, die uns genug anstrengen oder genug Lobpreislieder singen, damit wir es endlich erkennen. Dass wir endlich genug fasten und uns genug zusammenreißen, damit wir ein Stück mehr erkennen. So ist das nicht. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Erkenntnis schenkt. Der uns die Augen dafür öffnet, was schon längst Tatsache ist, schon längst. Und deswegen fände ich super cool, wenn wir jetzt einfach die Zeit nutzen, dem Heiligen Geist zu erlauben, das an uns zu tun. Dass er uns die Augen dafür öffnet, was schon längst Tatsache ist. Weil dann wird so viel falsches Kämpfen und so viel falsches sich anstrengen. Diese ganze Kraft, die wir da rein investieren, die können wir plötzlich in wirklich sinnvolle Sachen rein investieren. Und wir werden plötzlich anfangen, wirklich das Leben zu erleben, das Jesus für uns hat. Wenn wir aufhören, so zu tun, als wären wir getrennt vom Weinstock. Wenn wir anfangen zu erkennen, dass wir wirklich schon drin sind. Dass wirklich sein Lebenssaft beständig durch uns fließt. Boah, das ändert alles. Alles ändert das. Und das möchte der Heilige Geist, weil dafür ist er gekommen. Genau dafür ist der Heilige Geist gekommen, um das uns zu zeigen. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du Jesus ja gar nicht. Vielleicht hast du noch nichts mit ihm am Hut. Dann ist jetzt eine wirklich gute Gelegenheit, um ihm zuzulassen und ihm zu erlauben, dass er dir mal zeigt, ob das wirklich stimmt, was ich gesagt habe. Wo er wirklich ist. Wie fern er ist. Wie nah er ist. Erlaub ihm, dir das zu zeigen. Oder wenn du seit 35 Jahren Christ bist und das Gefühl hast, in den letzten 35 Jahren ist eigentlich nicht wirklich was passiert. Ich war begeistert und seitdem bin ich komplett stagniert. Dann geh damit zum Heiligen Geist und bitte ihn, dir einfach zu zeigen, was wirklich Wahrheit ist. Und zwei Sachen, die wirklich hilfreich sind, dabei zu erkennen, wie nah Gott ist, sind zum einen Lobpreis machen. Von daher, wir singen jetzt auf jeden Fall noch ein Lied und du darfst gerne mitsingen. In dem Bewusstsein, dass seine Fülle schon längst da ist und wir ihn nicht in diesen Raum hinein manipulieren. Und das andere, das ist was Jesus selber gegeben hat, kurz bevor er die Worte gesagt hat, die wir gerade alle gelesen haben, nämlich das Abendmahl feiern und zelebrieren, dass wir, wenn wir das Brot essen, dass wir ihn selber in uns reinnehmen. Und dass wir wirklich schon für immer eins mit ihm sind. Und dass er alles gegeben hat, damit wir ganz bei ihm sein können. Und dass er sich uns ganz hingegeben hat. Von daher, da hinten ist er, oder wusste das Abendmahl. Ihr werdet das Abendmahl schon finden, wenn ihr das wollt. Und wenn ihr Gebet haben möchtet, dann könnt ihr auch gerne noch zu jemandem hier nach vorne kommen, der kompetent aussieht. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist und dass du wirkst. Und dass das alles, dass es einfach dein größter Herzenswunsch ist, uns Jesus zu zeigen und uns zu zeigen, was sein Werk wirklich vollbracht hat und wie nah du wirklich bist und was wirklich alles möglich ist. Deswegen, dass es keine Begrenzung gibt, weil du keine Begrenzung setzt. Danke, Jesus. Haha, Shababa.